Vater im Himmel, es ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Jesus, du hast uns den Weg zum Vater freigemacht, deshalb sind wir heute hier. Und du, Heiliger Geist, du hast uns die Augen aufgetan, damit wir erkennen dürfen, wer Gott ist. Und dein Name hat Kraft zu retten, dein Name hat Kraft zu heilen, wiederherzustellen, dein Name hat Kraft zu befreien, dein Name hat Kraft auch heute. Und deshalb sind wir hier und rechnen mit dem machtvollen Wirken des Heiligen Geistes. Mach du dein Wort kräftig und lebendig. Sprich du zu uns, berühr du uns. Danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort, die Bibel, deine Offenbarung an uns ist heute Morgen. Schenk uns offene Ohren, offene Herzen, offene Augen, um dir zu begegnen. Amen. Es war ein heißer Tag, wenig abwechslungsreich präsentiert sich die Landschaft, durch die sie der Weg kerzengerade führt. Langeweile ist angesagt. Den ständigen Blick auf die Uhr im Auto ist für sie schon fast anstrengend. Nur noch 4 Stunden und 15 Minuten, bis ich das Ziel erreicht habe, murmelt sie vor sich hin. Die quälende Langeweile wird unterbrochen, als plötzlich hinter ihr ein riesiger Trucker, ein Lastwagen, auftaucht. Und sie fragt sich, warum fährt dieser Lastwagen so nah an mir dran, obwohl von der entgegengesetzten Richtung kein anderes Auto kommt. Mit der Zeit wird ihr das ganz mulmig und sie denkt, was, wenn der etwas von mir will oder sogar mich? In ihrer Verzweiflung tritt sie auf das Gaspedal und fährt sie so schnell sie kann. Sie kann nicht mehr richtig denken, ihr ganzer Körper ist am Schwitzen. Und sie kriegt die Panik. Hoffnung auf Hilfe keimt in ihr auf, als ein altes Schild am Straßenrand auftaucht, nur noch 4 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle. Sie gibt Gas, fährt so schnell wie möglich. Es sind nur noch ein paar Meter, bis sie das Ziel erreicht. Sie sieht ein paar Menschen in einem Café, dort bei der Tankstelle, und sie ist so erleichtert. Endlich wieder unter Menschen. Sie parkt so schnell wie möglich ihr Auto, sie springt aus dem Auto heraus und ruft, Hilfe, Hilfe, ich werde verfolgt. Der Truckfahrer parkt direkt hinter dem Auto. Sie sucht Zuflucht in der Menge und schaut vom Fenster aus, was der wohl macht. Der geht zielgerade zu ihrem Auto, macht die Hintertür auf und schnappt einen Mann aus dem Auto, der sich ohne ihr Wissen dort versteckt hatte. Er stellt ihn zur Rede und mit ein paar Handgriffen macht er ihn für die nächsten Stunden handlungsunfähig. Was soll denn das? Was geht hier vor? Kommt die Frau und fragt diesen Lastwagenfahrer. Und der Mann erklärt, wissen Sie, als ich hinter Ihnen fuhr, sah ich von meiner Steuer aus einen Mann, der sich in Ihrem Auto versteckt hatte. Ich dachte mir, der hat nichts Gutes im Sinn. Deshalb blieb ich hinter Ihnen, bis ich den Typen fassen konnte. Erst jetzt begreift diese Frau, wovor der LKW-Fahrer sie bewahrt hatte. Vor Erleichterung und Dankbarkeit fängt sie an zu weinen. Könnte es sein, dass auch wir unseren Retter als Verfolger sehen? Könnte es sein, dass wir immer noch den Eindruck haben, der unser Leben bewahren will, verfolgt uns? So viele Menschen sind vor Gott auf der Flucht und haben den Eindruck, haben so ein schlechtes Bild von Gott. Der verfolgt mich, der geht mir hinterher, der lässt mir keine Ruhe mehr, der lässt mich nicht mehr los, der hat nichts Gutes im Sinn. Aber in Wirklichkeit ist diese Verfolgungsjagd ein Ausdruck der Gnade Gottes, dass Gott dich nicht aufgibt, dass er dich retten will, dass er dich vor etwas Schlimmem bewahren will. Der Verfolger ist dein Freund und Retter. Auch Jona, der Prophet, mit dessen Geschichte wir uns jetzt in dieser Serie beschäftigen, auch der hat ein ziemlich schlechtes Bild von Gott. Deshalb läuft er davon. Und wenn wir so seine Geschichte anhören, haben wir auch den Eindruck, die hört sich so wie eine Verfolgungsjagd an, oder? Gott spricht zu ihm, Jona sagt nein, geht in die andere Richtung, Gott schickt einen Sturm, die Wellen werden immer größer, irgendwann kapituliert Jona und sagt, ja, keine Chance, ich bin am Ende, ihr könnt mich ins Meer werfen, ich erwarte nur noch den Tod. Irgendwann kapituliert dieser Jona und denkt, ja, jetzt ist Schluss. Aber es kommt anders. In Kapitel 2, Vers 1 lesen wir, und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Nun, wenn einige von uns diese Worte hören, würden am liebsten laut fragen, glaubst du das wirklich? Das mit dem Fisch und 3 Tage und 3 Nächte? Wirklich? Kannst du uns so etwas zumuten, heute noch im 21. aufgeklärten Jahrhundert? Das klingt ziemlich abgefahren. Ein Mensch überlebt tagelang im Bauch eines Fisches. Wie ist es mit der Magensäure? Hatte wohl genug Luft? Fragen über Fragen. Und es gibt Leute, die verständlicherweise sagen, ja, weißt du, das ist nur eine Legende. Und es ist nur ein Gleichnis, damit wir etwas Weises daraus lernen können. Aber nimm es nicht so wörtlich. Nun, wir haben letztes Mal gesehen, dass die Bibel davon berichtet, dass Jona wirklich eine historische Figur war. Dass er wirklich gelebt hat. Und Jesus selber erzählt von Jona und von dieser Geschichte und geht davon aus, dass das sich wirklich so ereignet hat. Hat er sich geirrt? Ich meine nicht. Aber wie sollen wir mit dieser Geschichte umgehen? Nun, rein pragmatisch. Es gibt verschiedene Arten von Walen und Haien, die durchaus in der Lage sind, einen Menschen am Stück runterzuschlucken. Zum Beispiel der Walhai, der weiße Hai oder der Pottwal. Ich gehe auch gerne schnorcheln, aber so einem Tier bin ich noch nie begegnet, zum Glück. Aber stellen wir uns das mal so kurz vor, ruhig, rein aus der physikalischen Ebene, von der Anatomie her, wäre das durchaus möglich. Es gab sogar einen Mann namens James Bartley, der war ein amerikanischer Walfänger und 1891 kentert er auf dem offenen Meer. Und da kommt ein riesiger Pottwal und verschlingt ihn und seinen Kollegen. Etwa 36 Stunden später wird dieser Wal gefangen, aufgeschlitzt und siehe da, diese Leute sind immer noch am Leben. Der erklärt dieses Abenteuer, er beschreibt davon folgendermaßen. Der Wal warf mich in die Luft, ich wurde durch einen schlüpfrigen Kanal gesogen und landete in einer Art Sack. Dann verlor ich das Bewusstsein. Ja, ich will mir das gar nicht vorstellen. Aber die Anatomie eines solchen Säugetiers ermöglicht, dass man genug Luft hat im Bauch des Fisches, um einige Tage zu überleben. Aber selbst dann, wenn alle physikalischen Tatsachen dagegen sprechen würden, selbst dann können wir diese Geschichte nicht einfach so beiseite schieben und sagen, ja, wir lehnen sie ab. Hier geht es letztlich mehr als nur um die Frage, ja, kann das möglich sein oder nicht, sondern letztlich geht es um Gott. Wenn es einen Schöpfer gibt, der Himmel und Erde und Universum und uns geschaffen hat, dann ist es für ihn ein leichtes, eines seiner Geschöpfe im Inneren eines anderen Geschöpfes überleben zu lassen. Wenn es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, dem traue ich das zu. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und das ist nicht mal ein großes Wunder. So weit geht er, nur um uns Menschen seine Gnade zu zeigen. Aber versuchen wir uns jetzt mal die Situation vorzustellen. Unser Text beginnt mit den Worten: Und der Herr entsandte einen großen Fisch. In einer anderen Übersetzung heißt es: Der Herr bestellte einen großen Fisch. Und die Bestellung kommt pünktlich. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Auch an der richtigen Adresse. Ganz genau. Ein Meter weiter links oder weiter rechts wäre für ihn tödlich gewesen. Stellen wir uns mal das vor. Gott, der Schöpfer, spricht zu seinem Geschöpf, zu dem großen Fisch, keine Ahnung, ein Wal oder sonst irgendein Fisch. Und er sagt: Ja, ich bin hier. Chef, was hast du mir zu sagen? Siehst du dieses Schiff? Bleib ganz nah an diesem Schiff ran. Bald kommt dir etwas Leckeres entgegen. Okay. Und Gott sagt: Okay, und jetzt schnapp dir den Jona. Aber Achtung, schlucken ohne kauen. Der macht das. Und der Jona ist 3 Tage und 3 Nächte im Inneren des Fisches. Schon verrückt. Aber Gott selber ist hier am Werk. Beim Vorbereiten ist mir eine Frage durch den Kopf geschossen. Ist der Fisch für Jona eine Strafe oder Gnade? Ist die Bestellung von Gott etwas Schlechtes oder etwas Gutes? Was denkt ihr? Habe ich auch gedacht, ja? Ich meine, Jona ohne Fisch gleich tot. Oder der ist am Ertrinken, der hat nichts mehr erwartet. Jona mit dem Fisch gleich vorläufiges Leben, oder? Also, der Fisch ist ein Ausdruck der Gnade Gottes, auch wenn er sich danach überhaupt nicht fühlt. Der Fisch ist kein Fluch, kein Gefängnis, sondern ein Geschenk und ein Segen. Doch anfänglich fühlt es sich im Bauch des Fisches sicher nicht nach einem Segen an. Stellen wir uns das mal vor, der ist 3 Tage und 3 Nächte im Inneren des Fisches. Wie viele von euch essen nicht gerne Fisch? Ich kenne einen, der, ja genau, da kannst du keinen Fisch kochen, wenn der auf Besuch kommt. Wie viele von euch sind nicht gerne allein im Dunkeln? Wie viele von euch haben Angst vor tiefem Wasser? Bevor ich richtig schwimmen konnte, getraute ich mich nicht in ein Wasser, das tiefer als 1,80 war. Wie viele von euch sind klaustrophob? Platzangst. Anstatt den Aufzug zu nehmen, läufst du lieber. Sag ich, ja, ist gesünder. Ich kann mir vorstellen, dass der Jona nicht so gut schwimmen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so gemütlich war im Inneren des Fisches und es stank wie verrückt. Alles dunkel, der hatte keine Laterne oder Taschenlampe dabei. Und das Schlimmste, was ich finde, ist, der weiß nicht, was mit ihm passiert. Okay, vorläufig gerettet, aber jetzt alles dunkel, ich sehe nichts. Ist alles so schleimig irgendwie. Und was passiert mit mir? Das Schlimmste ist, der lebt ohne Zeit. Der hat keine Uhr, der kann nicht merken, ah, jetzt ist gerade Nacht, jetzt könnte ich schlafen. Oder jetzt, na, der lebt ohne Zeit und der weiß nicht, sind jetzt schon 3 Tage vergangen oder eine ganze Woche oder einen ganzen Monat. Der lebt ohne Zeit. Der ist völlig am Ende. Der hat die Kontrolle über sein Leben völlig verloren. Der kann sich nicht mehr selber retten. Der kann nichts mehr machen, nur warten. Der ist am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Manche von uns befinden sich gerade in einer solchen Situation. Du spürst, du hast die Kontrolle verloren. Du bist verzweifelt. Du hast dein Leben nicht mehr im Griff. Es ist um dich alles dunkel, fühlst dich ganz allein. Vielleicht ist das Ende einer Beziehung oder eine schlimme Ehekrise oder eine Zeit der Arbeitslosigkeit oder der finanzielle Druck, der Schuldenberg, eine schlimme Depression, die alles um dich herum dunkel macht. Oder deine Zukunftsträume sind zerplatzt. Du bist beruflich vor dem Aus. oder im Alter denkst du, was hat das Leben noch für einen Sinn? Oder dein Versagen drückt fest auf dein Herz. Du hast gegen Gott und gegen Menschen gesündigt und du fragst dich, gibt es überhaupt noch Vergebung? Ich habe so schlimm gesündigt. Kann Gott mir noch vergeben? Wenn du am Tiefpunkt angelangt bist, verzweifle nicht. Gerade dort kann Gott dir begegnen wie nie zuvor. Gerade dort kannst du Gottes Gnade neu entdecken. Beim Beten ist mir noch ein Eindruck gekommen. Es gibt Menschen heute Morgen hier, die in einer Situation sind, die sich genauso anfühlt. Es ist dunkel, du hast den Boden unter den Füßen verloren und du hast das Zeitgefühl verloren. Du hast den Eindruck, du bist schon lang am Warten und es passiert einfach nichts. Und du wartest und wartest und fragst dich und fragst Gott, wie lange noch? Und ich habe den Eindruck, dass Gott dir heute Morgen sagen will, so wie die Zeit bei Jona begrenzt war, 3 Tage und 3 Nächte, ist auch deine dunkle Zeit begrenzt und ist bald zu Ende. Halte durch, gib nicht auf, bleibe bei Gott. Aber was tun, was sollen wir tun, wenn wir einen Tiefpunkt in unserem Leben angelangt sind? Wir sehen hier, was der Jona tut. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinen Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Jona läuft weg von Gott. Der will nichts mehr von Gott wissen. Der hört auf zu beten. Weg von dem Angesicht des Herrn. Und im Inneren des Fisches fängt Jona wieder an zu beten. Und selbst die größten Atheisten fangen an zu beten, wenn sie am Tiefpunkt in ihrem Leben angelangt sind. Sie sagen, ich glaube nicht an Gott, aber die schreien wie verrückt um Hilfe. Not lehrt beten. Aber wisst ihr, was spannend ist? Wenn wir in einer Not sind, dann beten wir, oder ich zumindest, folgendermaßen. Gott, was soll denn das? Gott, was soll denn das mit dem Sturm und mit dem Fisch? Geht's noch? Warum? Oder Gott, ich hoffe, du hörst mich jetzt gerade. Ich brauche dich dringend. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann weiß ich nicht mehr weiter. Aber wisst ihr, was interessant ist? Der Jona befindet sich im Bauch eines Fisches und betet ganz anders. Es ist kein Ruf um Rettung, kein verzweifeltes Geschrei, sondern es ist ein Dankgebet. Das erstaunt mich. Es ist ein Dankgebet. Der ist zunächst einmal enorm dankbar, dass er am Leben ist, dass er nicht ertrunken ist. Ja, ich bin irgendwo, aber am Leben. Und sagt, ich bin so dankbar. So kurz vor dem Tod, der beschreibt, ja, ich war wie im Totenreich angelangt. Aber Gott hat mich vorläufig gerettet. Und Jona erkennt Gottes Wirken in dieser Verfolgungsjagd. Der sagt, nochmal zurück, ja, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert. Nicht die Matrosen, sondern du hattest mich geschleudert. Gott ist da am Wirken. Und interessant sagt er weiter, ich bin von deinen Augen verstoßen. Moment einmal. Wer hat gesagt, ich laufe mal weg von dem Angesicht des Herrn? Gott oder Jona? Der hat gesagt, ich will mit diesem Gott nicht mehr zu tun haben. Er sagt, ich bin von deinen Augen verstoßen. Wer ist weggelaufen? Aber interessanterweise kommt Jona an einem Punkt, an diesem Tiefpunkt seines Lebens, und da kommt es zu einem Wendepunkt. Ein Wendepunkt, der durch dieses kleine Wort eingeleitet wird. Dennoch. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Ich bin weg von dir weggelaufen, aber dennoch, jetzt will ich ganz in deiner Nähe sein. Ich will zurück zu dir. Gott, ich will nicht mehr von dir weglaufen. Ich brauche dich. Dennoch. Und sein falsches Gottesbild fängt an, sich zu verändern. Er merkt, er ist nicht gegen mich, er ist für mich. Der plagt mich nicht, sondern der will mich retten. Und im Bauch des Fisches hat Jona auf einmal viel Zeit. Zeit zum Nachdenken. Und dieser stinkige Fischbauch wird plötzlich zu einem heiligen Ort. Und er betet im Vers 8, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. In meiner Hoffnungslosigkeit hörte Gott mein Gebet. Im Bauch des Fisches erfährt Jona Gottes Gnade. Gott geht nicht mit mir um, so wie ich es verdient hätte, sondern ganz anders. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Einige von uns sind in ihrem Leben sehr schnell nach Tarsis unterwegs. Wir verfolgen unsere Ziele, unsere Pläne und fragen nicht groß nach Gott. Wir haben unsere Pläne, wo wir hinwollen. Darf ich dich fragen, wie steht es um deine Lebensgeschwindigkeit? Kommst du noch zur Ruhe? Gibt es Zeit in deinem Leben, wo du einfach zur Ruhe kommen kannst vor Gott? Mit ihm reden? Er redet mit dir? Weißt du, es gibt Zeiten in unserem Leben, wenn wir so rastlos und so ruhelos und getrieben sind, da verordnet uns Gott unfreiwillige Ruhezeiten, Pausen in unserem Leben. Plötzlich hast du Zeit, zum Nachdenken, weil du dir die Zeit nicht genommen hast. Und plötzlich hast du Zeit, dich zu fragen, wer bin ich, wer ist Gott, was will er mit mir, was hat er letztes Mal mit mir geredet, was müsste sich in meinem Leben verändern. Plötzlich hast du Zeit zum Nachdenken und vielleicht bist du an einem Bett gebunden, merkst du, ja, ich bin krank und ich habe Zeit, oder vielleicht geht es dir psychisch schlecht, deine Seele macht mich nicht mehr mit und du kannst deine Aufgaben nicht mehr erfüllen und du hast Zeit zum Nachdenken, oder eine Zeit der Arbeitslosigkeit und du hast plötzlich viel Zeit und du denkst, oh, das ist etwas so Schlimmes, es ist wie ein großer Fisch, etwas, was mir Angst macht, was mich bedrängt. Aber was, wenn solche Zeiten ein Ausdruck der Gnade Gottes sind? Die 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches sind für Jona eine Gnadenzeit. Eine Zeit, in der sein Tiefpunkt zu einem Wendepunkt wird. Warum? Weil er sich Gott zuwendet im Gebet. Und Gott lädt auch dich heute ein, neu mit ihm zu leben. Er will dich ganz für sich. Er sehnt sich nach Zeiten der Ruhe mit dir. Dort, wo er dich beschenken kann. Dort, wo du bei ihm in seiner Gegenwart einfach zur Ruhe kommst. Dort, wo du merkst, alles, was ich brauche in meinem Leben, ist nur die Gegenwart Gottes. Sie macht den Unterschied. Alles andere spielt keine Rolle mehr. Jona ist immer noch im Fischbauch, aber er ist plötzlich nicht mehr allein. Der weiß sich in der Gegenwart Gottes. Er merkt, Gott ist hier gegenwärtig. Was für ein heiliger Ort ist das? Und alles durch ein Gebet. Auch wir sind nur ein Gebet von Gott entfernt. Und hier im Inneren des Fisches kommt Jona zu dem Punkt, an dem versteht, Gott ist nicht gegen mich, er ist für mich. Wenn er nicht zugelassen hat, dass ich ertrinke, dann gibt es wohl ein Leben auch nach dem Fisch. Er erlebt die Gnade Gottes. Deshalb dankt und lobt er Gott. Aber wisst ihr, viele von uns loben und danken Gott, nachdem sie gerettet wurden, oder? Da können wir loben und sagen, wow, Gott, was du in meinem Leben getan hast. Aber wisst ihr, was Jona macht? Er macht es schon im Fischbauch, bevor er richtig gerettet wurde. Wir lesen hier weiter, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Wie wär's, wenn auch du in deiner Not, in deiner Hoffnungslosigkeit anfangen würdest, Gott zu loben und zu danken? Danke Gott, dass du unsere Ehe nicht zerbrechen lässt. Danke Gott, dass du mich aus dieser Depression herausholst. Danke Gott, dass du mein Arzt bist, dass du mir Wiederherstellung und Heilung schenkst, auch wenn ich nichts davon sehe. Danke Gott, dass du mein Versorger bist und dass du meine finanziellen Probleme kennst. Danke Gott für den Ehepartner, den du mir schenkst, obwohl ich ihn noch nicht sehe. Danke Gott, dass du es gut mit mir meinst. Danke, dass du mir wieder Hoffnung und Licht schenkst. Fange an, Gott zu loben und ihn zu beten, auch wenn es dir nicht danach ist. Sag deiner Seele, und jetzt loben wir aber und danken Gott für seine Gegenwart, für das, was er ist. Aber die Frage ist, wie geht das? Wenn du am Tiefpunkt angelangt bist, wenn du in einer Not bist, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal finde ich keine Worte mehr zu beten. Kennst du das? Keine Worte. Aber interessanterweise, auch Jona betet nicht einfach mit seinen eigenen Worten, der hat sich nicht einfach so etwas erdacht. Es fällt auf, in seinem Gebet zitiert er 7-mal Worte aus dem Psalmen. 7-mal. In jedem Vers gibt es ein Zitat aus dem Psalmen. Er betet mit dem Wort Gottes. Und das ist sowas von kostbar, wenn du keine eigenen Worte mehr hast, wenn du deine Gefühle nicht mehr zum Ausdruck bringen kannst, dann nimm die Psalmen und du findest bestimmt einen Psalm, der 1:1 deine Situation beschreibt. Und dann kannst du sagen, und das mache ich zu meinem eigenen Gebet. Ich bete mit dem Wort Gottes. Ich bete mit dem Psalmen. Spürt ihr, wie wertvoll es ist? Übrigens, der hat keine Buchrolle im Fischbauch dabei gehabt. Er hätte es auch nicht lesen können, weil es dunkel war. Wieso kann er mit dem Psalmen beten? Weil er die Worte schon vorher auswendig gelernt hat. Das Wort Gottes verinnerlicht hat. Und spürte, wie wertvoll das ist, dass wir das Wort Gottes in uns sammeln. Auswendig lernen. Tönt so altmodisch, aber ich erinnere mich an eine Situation. In einer Nacht war ich am Sterbebett einer lieben Person, war allein mit dieser Person. Die anderen waren so müde, sie sind schlafen gegangen. Und ich hatte keine Bibel dabei. Aber wisst ihr, was passiert ist? Mir sind all die Bibelverse, die ich seit meiner Kindheit gehört oder gelernt habe, die sind mir in Erinnerung gekommen. Und ich habe angefangen, dies laut zu sprechen und zu zitieren. Und die waren mir Trost und Kraft und Hoffnung. Es hat so eine große Kraft, das Wort Gottes in uns aufzunehmen. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass genau zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wort kommt, das uns trösten wird. Jona betet mit dem Wort Gottes. Bete auch mit dem Psalm oder lobe Gott mit Liedern, die andere geschrieben haben. Karaoke, oder? Nimm dir so Videos, wo einfach die Lyrics drauf sind, dann und sing aus lauter Kehle mit. Sing einfach mit. sagt einer betrübten Seele, hey, jetzt loben wir Gott. Und wisst ihr, was passiert? Es mag sein, dass deine Situation sich nicht sofort ändert. Aber wisst ihr, was sich ändert? Dein Herz und deine Sicht über Gott. Und das passiert auch bei Jona. Der ist immer noch im Fischbauch, aber seine Sicht von Gott ändert sich, sein Herz ändert sich, es passiert etwas mit ihm. Deshalb entscheidet er sich und sagt, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Gott, was ich dir versprochen habe, als du mich zum Propheten berufen hast, deine Worte weiterzusagen, dir gehorsam zu sein, das will ich wirklich bezahlen, das will ich tun. Und die letzten Worte aus dem Fischbauch sind, die Rettung kommt vor dem Herrn. Die Rettung kommt von dem Herrn. Auch wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, auch wenn Algen um mich herum sind, auch wenn alles dunkel ist, auch wenn vor Gestank fast nicht mehr atmen kann, die Rettung kommt von dem Herrn. Ich habe einen Gott, der rettet. Daran halte ich fest, egal wie mein Leben aussieht, egal wie die Umstände sind, ich halte daran fest, dass Gott der Retter ist. Auch wenn ich alles versaut habe, hat Gott mich nicht verworfen. Er hat mir seine Gnade gezeigt. Was für ein Gott. Die Rettung kommt vor dem Herrn. Und wisst ihr, was das auf Hebräisch bedeutet? Yeshua. Yeshua, der Herr rettet, den Namen von Jesus Christus. Gott hat für Jona einen Ort der Umkehr im Fischbauch geschaffen und hat einen Wendepunkt in seinem Leben gebracht. Und Gott hat auch uns heute einen Ort der Umkehr geschaffen am Kreuz, wo Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Jesus ist der bessere Jona. Er ist in dieser Welt gekommen und schuldlos. Der hat getan, was Gott von ihm wollte. Der war 100% gehorsam in allem. Er hat Gott vertraut. Aber er hat sein Leben für uns gegeben, stellvertretend, damit wir einen Wendepunkt in unserem Leben, in unserem Tiefpunkt haben können. Er stirbt für uns, um uns einen Neuanfang zu ermöglichen, ein neues Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Jesus ist der bessere Jona. Jona betet in seiner Not, ich bin von deinen Augen verstoßen. Er erlebt Gottes Ferne, aber ist selbst verschuldet. Jesus betet unverschuldet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jona sagt, ich bin fast im Totenreich gewesen. Aus dem Grab hast du mich heraufgeführt. Jesus war wirklich im Totengrab. Er ist gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Gott Vater hat ihn wieder heraufgeführt. Und Jesus nimmt die Geschichte von Jona und sagt, das, was mit dem Jona passiert, das zeigt in Wirklichkeit das, was mit mir passiert. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Es geht um mich, sagt Jesus. Und weil Jesus gestorben und auferstanden ist, wirft dich Gott nicht mehr ins Meer, sondern wirft nur deine Sünden ins tiefste Meer. Wenn du zu ihm kommst und sagst, ja, ich habe es versaut, ich habe versagt, vergib mir, dass ich mein Leben eigenwillig geführt habe, vergib mir, dass ich ohne dich leben wollte, vergib mir, dass ich von dir weggelaufen bin, vergib mir meine Rebellion, ich komme zu dir. Dann wirft Gott dein Versagen ins tiefste Meer und holt es nie wieder zurück. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und wie reagiert Gott auf dieses Gebet? Und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Auch da sehe ich Gottes Gnade. Die Ladung wird am richtigen Ort deponiert. Was wäre passiert, wenn der Fisch die Koordinaten nicht so richtig gehabt hätte und der mitten ins Meer gelandet wäre? So viel Gnade. Der hat wieder Erde unter den Füßen. Das Leben von Jona ist auch ein Bild für unser Leben. Was Jona erlebt hat, können auch wir heute noch erleben, hoffentlich aus der Fischerfahrung. In der jüdischen Synagoge wird die Geschichte von Jona immer wieder gelesen und am Schluss sagen alle gemeinsam: Wir sind Jona. Wir sind Jona. Warum? Weil Gott auch dir in seiner Gnade in deinem Tiefpunkt begegnen will. Auch dir will er sagen, egal was du versaut hast in deinem Leben, egal wie schlimm dein Versagen ist, meine Gnade ist größer als dein Versagen. Es gibt einen Ort der Umkehr. Komm zurück. Ich verurteile dich nicht. Ich vergebe dir. Ich gebe dir einen Neuanfang. Sag ihm einfach, dass du nicht mehr von ihm weglaufen willst, sondern dass du seine Nähe willst. Wenn du in einer hoffnungslosen Situation bist, verzweifle nicht. Suche Gott im Gebet. Fange an, ihn zu loben, ihn zu beten. Halte fest an sein Wort aus der Bibel, wie Jona es mit dem Psalm getan hat. Eine letzte Frage zum Schluss. Wie kommt es dazu, dass wir die Geschichte von Jona kennen? Wie kommt es dazu, dass wir sein Gebet kennen? Weil Jona im Nachhinein davon berichtet hat. Von seinem Versagen, vom Tiefpunkt seines Lebens. Er hat es nicht verschwiegen. Wie oft reden wir nur von unseren Erfolgen? Wir posten auf Facebook, Twitter und Instagram nur die besten Fotos. Wir geben nur das Beste von uns. Aber wir verschweigen unsere Niederlagen, unser Versagen. Niemand soll davon erfahren. Wir wollen eine schöne Fassade aufrechterhalten. Niemand soll wissen, wie schlimm ich versagt habe. Aber Jona, der hat Gottes Gnade erlebt. Und weil er diese Gnade am eigenen Leben erlebt hat, überwindet er auch seinen Stolz und sagt, ich erzähle es weiter. Warum? Weil andere Menschen daraus lernen können. In deinem dreckigsten Moment strahlt Gottes Gnade am stärksten. Und Gott kann auch dein Tiefpunkt in einem Wendepunkt verwandeln und sogar in einem Höhepunkt, wo du eines Tages darüber erzählen kannst, das wird deine Geschichte, wo du sagen kannst, es war schlimm, das habe ich erlebt, aber da in meinem Tiefpunkt habe ich Gottes Gnade kennengelernt. Gottes Gnade richtig verstanden. Hast du einen Ort, wo du über dein Versagen reden kannst? Vielleicht schämst du dich, aber es ist so heilsam, mit jemandem darüber zu reden, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch zu sagen, hey, komm, kannst du mit mir beten? Ich bin wirklich an einem Tiefpunkt in meinem Leben angelangt. Stellt euch vor, wir als Kirche werden immer mehr zu einem solchen Ort, wo wir uns nicht mehr verstecken müssen, wo wir echt sein können mit unseren Kanten und Ecken, mit unseren Schwächen und Stärken. Wir können auch einfach wir selber sein. Im Wissen, ich werde getragen. Ich werde nicht verurteilt. Das sind Menschen, die mit mir den Weg gehen, die mich begleiten, die mich ermutigen, die mich annehmen, so wie ich bin. Das ist mein Traum von Kirche, ein Ort der Gnade, wo Tiefpunkte sich in Wendepunkte verwandeln und zu Höhepunkte werden in deinem Leben, weil du Gottes Gnade erlebt hast. Weil wir aus der Gnade Gottes immer wieder neue Kraft schöpfen für uns und für die anderen und diese Gnade zu einem Lebensstil wird im Umgang miteinander. Das ist mein Traum, weil wir haben einen Gott, der gnädig ist. Ein Gott, der alles gibt für uns, um uns zurückzuholen. Lasst uns aufstehen und ihm dafür danken. Ich bin einfach überwältigt, mein Herr und Gott, über deine Gnade, über deine Führung im Leben von Jona. Und dass du so eine verrückte Geschichte in Gang gesetzt hast, nur um dem Jona zu zeigen, dass du gnädig bist. Und genauso gehst du auch mit uns um. Und ich danke dir dafür, dass unsere Gnade, dass deine Gnade größer als unser Versagen ist. Und wir kommen zu dir, auch mit unserem Versagen, mit unseren Sünden, mit allem, was wir versaut haben, auch in dieser Woche. Und wir vertrauen uns deiner Gnade an. Danke, Jesus, dass du einen Weg geschaffen hast, damit wir zu Gott zurückkommen können. Danke, Heiliger Geist, dass du uns führst, dass du uns überführst, dass du zu uns sprichst, dass du uns wieder lebendig machst, dass du uns sensibel machst auf die Stimme, auf die leise Stimme Gottes, die uns zurückrufen will. Wir kommen zu dir und wir danken dir, dass du so gnädig bist. Und hilf uns, diese Gnade weiterzugeben. Und ich bitte dich für all die Menschen, die jetzt gerade in einem Tiefpunkt sind, wo das Wasser bis zum Hals steht, wo es dunkel ist, wo keine Hoffnung ist, wo sie keine Kontrolle mehr haben über ihr Leben. Du weißt, um was es geht. Und ich bitte dich, komm du. Komm du mit deiner Rettung, komm du mit deiner Hilfe und schenk einen Wendepunkt. Ich danke dir, dass du Gnade bist. Deine Güte, deine Barmherzigkeit führt uns zur Umkehr. Amen.